Nachrichten.
Um 12 Uhr mit Bert Linnemann. Der Bundesrat hat in seiner Sondersitzung die Soforthilfen für Gas- und Fernwärmekunden beschlossen. Der Bund wird somit wegen der stark gestiegenen Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine den Dezemberabschlag übernehmen. Aus Berlin, Martin Polanski.
Die Regelung gilt auch für kleinere Unternehmen. Die Versorger können sich die ausgefallenen Dezemberabschläge über die Kreditanstalt für Wiederaufbau vom Staat erstatten lassen. Der Bund rechnet mit Kosten in Höhe von rund 9 Milliarden Euro. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Kellner sagte, dass den Bürgern mit der Soforthilfe schnell und unbürokratisch geholfen werde. Den Gasverbrauch zu reduzieren bleibe aber wichtig, so der Grünen-Politiker.
Die EU verhängt wegen der Menschenrechtsverletzungen im Iran neue Sanktionen gegen das Land. Das haben die EU-Außenminister bei einem Treffen in Brüssel beschlossen. Für mehr als 30 Regimevertreter und Organisationen gelten demnach Einreiseverbote und Vermögenssperren. Außenministerin Baerbock sprach von einem unmissverständlichen Signal an die Führung in Teheran. Bei den seit rund zwei Monaten anhaltenden Protesten sind bislang mehr als 300 Demonstrierende getötet worden und fast 15.000 festgenommen. Die G7-Staaten haben gemeinsam mit knapp 60 weiteren Ländern bei der Weltklimakonferenz in Ägypten einen Schutzschirm gegen Klimarisiken auf den Weg gebracht. Deutschland hat dafür bereits 170 Millionen Euro zugesagt. Entwicklungsministerin Schulze sagte in Sharm el-Sheikh, Ziel sei es, dass im Krisenfall schnell Hilfe bereitstehe. Es seien aber noch mehr Finanzzusagen weiterer Staaten nötig. Vor der Abstimmung im Bundesrat heute hält die Union an ihrem Nein zum geplanten Bürgergeld fest. Das Gesetz sei ungerecht, sagte CDU-Generalsekretär Chaya im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Das Konzept Fördern und Fordern werde mit dem Bürgergeld aufgegeben. Dem widersprach die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig. Die SPD-Politikerin forderte ebenfalls im Morgenmagazin eine zügige Kompromisssuche, falls das Gesetz im Bundesrat scheitere. Die türkische Regierung macht militante Kurden aus Syrien für den Anschlag gestern in Istanbul verantwortlich. Der türkische Innenminister Soylu sagte, der Befehl für den Anschlag sei aus der nordsyrischen Stadt Kobani gekommen. Dort waren türkische Streitkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG vorgegangen. Die Regierung in Ankara sieht sie als Terrororganisation an. Bei dem Anschlag gestern sind 6 Menschen gestorben, mehr als 80 wurden verletzt. Die Polizei hat inzwischen mehr als 20 Verdächtige festgenommen. Frankreich und Großbritannien wollen illegale Migration über den Ärmelkanal reduzieren und haben dazu ein Abkommen getroffen. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung, die erstmals vorsieht, dass britische Beamte als Beobachter nach Frankreich entsendet werden und umgekehrt. Es sollen außerdem an Nordfrankreichs Küste deutlich mehr Polizeibeamte und neue Überwachungstechnik eingesetzt werden. In diesem Jahr seien bereits mehr als 40.000 Menschen illegal nach Großbritannien gekommen, deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Frauen sind in Top-Etagen deutscher Unternehmen nach wie vor in der Minderheit. Beim Gehalt liegen sie aber vor ihren männlichen Kollegen. Das zeigt eine neue Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Frauen, die es in den Vorstand eines DAX-Unternehmens geschafft haben, verdienten im vergangenen Jahr im Schnitt fast 3,5 Millionen Euro. Bei den männlichen Kollegen war es rund 80.000 Euro weniger. Der wegen eines Sexualmordes in Ludwigshafen verurteilte und vor kurzem freigekommene Straftäter ist wieder in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht die Gefahr, dass der 19-Jährige ein anderes Opfer erneut angreifen könnte. Das hätten weitere Ermittlungen ergeben. Der Mann war aus der U-Haft gekommen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig und die Verfahrensdauer zu lang war. SWR-Nachrichten, Redaktion Raphael P. Permontier. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Atlantiktiefs bringen in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter. Es gibt einen Mix aus Wolken, Hochnebel und ein bisschen Sonne. In Baden-Württemberg regnet es auch ab und zu, zum Teil auch kräftig bei höchstens 7 bis 14 Grad. In der Nacht ist es allgemein regnerisch bei 9 bis 1 Grad. Und die weiteren Aussichten, morgen wolkig mit Regen, am Mittwoch von Westen her wieder trockener, die Temperaturen ändern sich kaum. 12.05 Uhr.
SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Der Bundesrat diskutiert über das Bürgergeld. Wir sprechen live darüber, ob es schon ein Ergebnis gibt. Die Türkei am Tag nach der tödlichen Explosion in Istanbul. Wir berichten über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Und eine asiatische Orchidee trägt jetzt den Namen Olaf Scholz. Was für Erfolge der Kanzler ansonsten von seiner aktuellen Asienreise zu vermelden hat, besprechen wir gleich. Das und mehr gibt's hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Seit ca. 11.15 Uhr ist es soweit. Der Showdown im Bundesrat ums Bürgergeld läuft. Die Ampelkoalition will mit ihrem Gesetzentwurf ab nächstem Jahr Hartz IV ablösen und den Empfängern mehr Zeit und Ruhe geben, um einen neuen Job zu finden. Die Union hält dagegen, mit dem Bürgergeld und den wenigen Sanktionsmaßnahmen würde den Menschen komplett der Anreiz genommen, überhaupt zu arbeiten. Dem Bundestag hat das Gesetz durch die Mehrheit der Ampelkoalition schon passiert, aber jetzt im Bundesrat braucht es auch Zustimmung von unionsgeführten Ländern. Und dazu schien keines der Bundesländer bisher bereit. Also seit knapp einer Stunde läuft die Sitzung im Bundesrat. Darüber spreche ich jetzt live mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann, die Sitzung für uns verfolgt. Frau Ellermann, wie heftig ist dieser Showdown im Bundesrat bisher?
Naja, im Bundesrat geht es normalerweise eher sachlicher zu und so ist es auch diesmal. Also diese Emotionalität, die wir in den letzten Tagen in der Debatte um das Bürgergeld zu spüren bekommen haben, die ist hier nicht so groß. Es sind doch eher sachliche Argumente, die ausgetauscht werden. Unter anderem hat ja auch die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Nicole Hofmeister-Kraut von der CDU, das Wort ergriffen. Sie hat sich eher skeptisch geäußert zum Bürgergeld und sagt, die SPD will vor allem ein Trauma loswerden. Aber trotzdem hat sie gesagt, das Ziel sei eben nicht, die Reform zu verhindern, sondern sie besser zu machen. Wir hören ihr mal kurz zu.
Wir müssen uns fragen, wie wir zusammen das Bürgergeld gestalten. Wie tragen wir dazu bei, die zwei wesentlichen Ziele zu erreichen? Erstens, die Menschen bestmöglich zu unterstützen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und zweitens, den grassierenden Fachkräftemangel in unseren Unternehmen zu lindern. Und hierzu bedarf es aus meiner Sicht einiger Korrekturen, damit das Erfolgsprinzip des Förderns und Forderns eben nicht verloren geht.
Und sie hat dabei betont, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, eben Qualifizierung und Weiterbildung noch besser zu fördern.
Gab es denn bisher auch irgendwelche neuen Erkenntnisse, neue Kritik am Bürgergeld oder nur das, was man bisher schon gehört hat?
Nein, da wurden die Argumente ausgetauscht, die wir schon gehört haben, dass es eben möglicherweise einen zu geringen Abstand gibt zwischen denjenigen, die ihr Geld selbst verdienen und denjenigen, die dann möglicherweise ein Bürgergeld bekommen, dass das Schonvermögen zu groß sei, kritisiert ja die Union und auch, dass sozusagen es zu wenig Sanktionen gäbe. Diese Argumente wurden alle nochmal ausgeführt. Was ich ganz interessant fand, war, dass der Vertreter von Thüringen gesagt hat, dass es eben aus Sicht der neuen Länder, wo es sehr viele Aufstocker gäbe, diesen Blick auf das Lohnabstandsgebot nicht so gäbe wie zum Beispiel in Baden-Württemberg.
Und gibt es Anzeichen dafür, dass sich irgendein unionsgeführtes Land vielleicht doch noch für das Bürgergeld entscheidet?
Nein, es gibt eher Anzeichen dafür, dass es doch das Thema in den Vermittlungsausschuss geht. Sogar Brandenburg, das ist rot-schwarz-grün regiert, hat angekündigt, dass es sich enthalten will. Und eine Enthaltung ist in diesem Fall ja so viel wie ein Nein.
Und für wann genau ist die Abstimmung geplant?
Im Moment redet noch Minister Hubertus Heil, der ja das Bürgergeld verteidigt und auch durchsetzen will. Wenn er fertig ist und es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann wird wahrscheinlich abgestimmt. Also in der nächsten halben Stunde gehe ich mal davon aus.
Falls es mehrheitlich tatsächlich zum Nein kommt oder auch zu einer Enthaltung, sodass es nicht durchgeht, wie genau geht es dann weiter? Wann geht es in den Vermittlungsausschuss mit dem Bürgergeld?
Ja, dass es in den Vermittlungsausschuss geht, das ist dann sehr wahrscheinlich. Aber wann, das ist ein bisschen unklar. Da haben die SPD-regierten Länder, wie zum Beispiel die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer jetzt darauf gedrungen, dass es dann möglichst schnell gehen soll. Dass der Vermittlungsausschuss also schon in der kommenden Woche oder schon in dieser Woche zusammenkommt, damit man eben bis zum 25. November, bis zur nächsten Bundesratssitzung, möglicherweise sogar schon ein Ergebnis hat. Das ist sehr sportlich, sehr engagiert. Aber der 25.11. wäre im Zweifelsfall so etwas wie der letzte Termin, um das Bürgergeld noch pünktlich zum 1. Januar an den Start bringen zu können.
Und was genau soll in dem Ausschuss passieren? Denn die Fronten sind ja immer noch verhärtet.
Ja, der Vermittlungsausschuss heißt Vermittlungsausschuss, weil eben dort vermittelt werden soll zwischen den unterschiedlichen Positionen. Und es war zumindest im Bundesrat heute herauszuhören, dass man da durchaus gesprächsbereit ist von der Seite, die das Bürgergeld durchsetzen möchte. Da wird man halt gucken, wo kann man sich noch entgegenkommen, vielleicht beim Schonvermögen, vielleicht bei den Sanktionen. Das muss man dann einfach sehen.
Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann live über die Bundesratdebatte und Abstimmung zum umstrittenen Bürgergeld. Noch spricht Bundesarbeitsminister Heil. Sobald es eine Abstimmung und vor allen Dingen ein Ergebnis gibt, erfahren Sie es natürlich hier bei uns im Programm. Es riecht nach Terrorismus. So hat es der türkische Präsident Erdogan kurz nach der verheerenden Explosion in der Istanbuler Innenstadt gesagt. Beweise dafür hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Inzwischen sind aber zumindest diese Fakten klar. Es sind 6 Menschen ums Leben gekommen und die Polizei hat mindestens eine verdächtige Person festgenommen. Das war es dann auch schon mit handfesten Beweisen. Theorien und Vermutungen gibt es dagegen genug. Die türkische Regierung geht von einem Anschlag aus und beschuldigt die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Inzwischen hat die türkische Regierung mehr Informationen bekannt gegeben, vor allem zu einer der festgenommenen Personen. Türkei-Korrespondentin Karin Senz berichtet.
Die Maschinenpistolen im Anschlag mit Helmen und schwerer Schutzausrüstung stürmen türkische Sicherheitskräfte eine Wohnung. Diese Bilder zeigten türkische Medien heute Morgen. Der Einsatz gilt Ahlam al-Bashir. Sie soll die Attentäterin von Istanbul sein. Die Einsatzkräfte treffen sie in ihrer Wohnung an und nehmen sie fest. Die Polizei informiert schriftlich, die Frau sei illegal aus Syrien eingereist. Im Verhör habe sie gestanden, eine Verbindung zur verbotenen kurdischen PKK bzw. zu deren syrischem Ableger YPG zu haben. Diese sollen sie speziell ausgebildet und dann mit dem Anschlag beauftragt haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung finden die Beamten auch die Kleidung, die Frau bei dem Anschlag getragen haben soll, eine auffällige Camouflagehose und ein schwarzes Kopftuch. So war sie auch auf Bildern von gestern Nachmittag im Netz zu sehen. Außerdem stellen die Beamten eine Waffe und Bargeld in Euro sicher. Innenminister Süleyman Soylu erklärt,
die Operationen gehen weiter. Die Terroristin wurde in einer erfolgreichen Operation festgenommen. Wenn wir sie nicht gefasst hätten, wäre sie heute nach Griechenland geflogen.
Später veröffentlichen die Behörden ein Foto der Frau auf einer Istanbuler Polizeistation zwischen 2 türkischen Flaggen. Sie trägt Handschellen, ein lila Sweatshirt und Sandalen. Soylu erklärt weiter.
Nach dem Vorfall gab es eine technische Überwachung. Dabei wurde klar, dass es eine Anweisung der terroristischen Organisation gab, die Terroristen zu töten. Es gab den klaren Plan, sie daran zu hindern, uns Informationen über das gesamte Netzwerk und die Motive zu geben.
Die Ermittler haben weit über 1000 Videos ausgewertet, meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Dann habe die Polizei insgesamt 46 Verdächtige festgenommen an 21 verschiedenen Orten. Darunter soll auch einer der Drahtzieher sein. Die vermutet Innenminister Soylu in Nordsyrien in den Reihen der kurdischen Miliz YPG. Die hatten die USA vor einigen Jahren im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt und mit Waffen ausgerüstet. Die Türkei hatte das immer kritisiert. Jetzt weist sie die Beileidsbekundungen aus Washington nach dem Anschlag harsch zurück. Soylu spricht indirekt von Mördern, die sinnbildlich als erstes am Tatort seien. Dort legen Passanten heute Nelken für die 6 Todesopfer ab. Die Einkaufsstraße im Zentrum von Istanbul ist wieder freigegeben. Ein Ladenbesitzer kehrt die Scherben des Anschlags zusammen. Auf dem Boden ist noch Blut zu sehen.
Das war ein Desaster, was da passiert ist. Die Menschen haben um ihr Leben gekämpft und wir können nichts tun.
Damit will sich die türkische Regierung nicht zufrieden geben. Innenminister Soylu kündigt Vergeltung an. Keine Sorge, man werde es ihnen heimzahlen, droht er. Karin Senz, Istanbul.
Die Musik in der Weltpolitik spielt gerade in Asien. Denn alles, was Rang und Namen hat, ist dort seit Tagen unterwegs. Spätestens heute auf dem Weg zum G20-Gipfel in Bali. Zu diesen wichtigen Reisenden gehört auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Er war erst in Vietnam, dann in Singapur und aktuell sitzt er im Flieger zum G20-Gipfel. Über diese Asienreise habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik gesprochen, die Kanzler Scholz auf dieser Reise begleitet. Und sie habe ich gefragt, kann man sagen, Scholz will sich bei dieser Reise alternative asiatische Handelspartner zu China suchen, ohne China dabei zu sehr auf die Füße zu treten?
Genau so ist es. Diese Reise ist genauso angelegt. Er fängt ja in Vietnam an, hat dort angefangen und hat dort Vietnam als einen aufstrebenden Player in der Region sehr umworben. Rohstofflieferant für die Indo-Pazifik-Region. Und heute ist er ja in Singapur. Und Singapur ist eine Art Brückenkopf für die deutsche Wirtschaft. Er war dort auf der Asien-Pazifik-Konferenz, hat dort gesprochen. Zum ersten Mal hat ein Kanzler dort direkt gesprochen bei deutschen Unternehmern der deutschen Wirtschaft. Und das Ganze versucht er tatsächlich so aufzuziehen, dass China sich nicht brüskiert fühlt, was tatsächlich nicht so einfach ist in der Region, weil China einfach sehr groß ist und wie ein Schatten über den angrenzenden Ländern dreht.
Und wie erfolgreich oder auch nicht ist Kanzler Scholz dabei gerade?
Ja, mit Vietnam ist es ein bisschen schwierig. Man muss wissen, das ist ein kommunistisches Einparteienregime. Das ist auch sehr schwierig, auch was die Menschenrechte betrifft. Das ist auch wieder so ein Balanceakt oder man kann eigentlich fast sagen ein Eiertanz. Aber wie gesagt, Vietnam sehr, sehr wichtig in der Region und sehr aufstrebend. Und er hat den Eindruck vermittelt, er ist dort erfolgreich auf lange Sicht. Kurzfristig aber sind keine Abkommen unterzeichnet worden. Was Singapur betrifft, ist man da schon ein bisschen weiter. Da ist ja Deutschland sehr investiert, die deutsche Wirtschaft. Über 2000 deutsche Unternehmen haben da eine Dependance und dort ist man schon sehr viel weiter als zum Beispiel in Vietnam.
Was hat Scholz denn als deutscher Kanzler überhaupt der Asien-Pazifik-Region zu bieten oder was hat er ihnen angeboten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, Deutschland möchte exportieren, möchte den Binnenmarkt in der Indo-Pazifik-Region nutzen. Scholz bietet die wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Know-how, auch Unterstützung, aber so richtig viel zu bieten, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, hat er tatsächlich nicht. Also das ist eher so eine Art Werben. Was kann Deutschland als kleines Land in der Zukunft bieten? Natürlich die geballte Macht der EU, wenn man so will.
Sie haben schon gesagt, jetzt gab es nicht direkt Verträge, die geschlossen wurden. Wie kann man sonst sagen, wie haben die Länder der Asien-Pazifik-Region auf diese Offerten des Kanzlers reagiert?
Also in Vietnam ist dem Kanzler der rote Teppich ausgerollt worden und zwar wirklich überall. Das war ein großer Empfang. Man hat wirklich Scholz durchaus spüren lassen, dass Deutschland dort als wichtiger Partner gesehen wird und auch als künftiger Partner gesehen wird. In Singapur ist jetzt gerade so, dass der Bundeskanzler den Premierminister trifft. Es gibt ein Abendessen. Und gerade ist auch eine Orchidee nach Olaf Scholz benannt worden. Das ist ein Ritual in Singapur. Immer wenn ein Staatschef dort hinkommt. Angela Merkel hat auch eine Orchidee bekommen. Und heute war eben auch Olaf Scholz dran.
Jetzt geht es für Scholz ja bald weiter nach Bali zum G20-Gipfel. Was hat der Kanzler sich für diesen Gipfel vorgenommen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Er möchte, dass es ein möglichst abgestimmtes Abschlusskommuniqué gibt, möglichst den russischen Angriffskrieg in irgendeiner Form verurteilen und vor allem die nukleare Bedrohung, die von Russland ausgeht, zurückfahren mit einer Erklärung. Aber das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Russland ist ja vertreten durch den Außenminister Lavrov und auch die Chinesen haben ja schon sehr deutlich gesagt, dass sie da keinesfalls von Russlands Seite weichen werden. Also die Erfolgsaussichten bei diesem G20-Gipfel für ein geeintes Abschlusskommuniqué sind, denke ich, sehr, sehr gering.
Was für einen Stellenwert hat ein deutscher Kanzler eigentlich noch auf so einem Gipfel? Man hat ja eher den Eindruck, die Welt schaut eigentlich nur auf USA und China.
Das stimmt und es ist auch ein bisschen putzig eigentlich, dass während Joe Biden und Xi Jinping sich in Bali treffen, wird eine Orchidee nach Olaf Scholz benannt. Aber er sorgt sozusagen für den Rahmen. Also ich glaube, er sieht sich als Vermittler, als einer, der schon bei dem G7-Gipfel in El Mau gezeigt hat. Der hat ja auch Länder eingeladen wie Indonesien, wie Senegal, wie Argentinien, dass er die versucht sozusagen auf die, ich sag's jetzt mal vereinfacht, westliche Seite zu ziehen, damit sie zumindest mal diesen russischen Angriffskrieg verurteilen, was ja noch längst nicht alle Länder getan haben.
Sagt unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik über die Asienreise von Kanzler Scholz. Wir haben es gerade gehört, die Welt schaut weniger auf Scholz, sondern eher auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping, abseits des heute beginnenden G20-Gipfels in Bali. Die Beziehungen der beiden Länder sind so schlecht wie schon lange nicht mehr. Das liegt an großen Streitpunkten wie dem Umgang mit Taiwan, aber auch daran, dass China zum Beispiel bis heute den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilt hat. Dass aber Biden und Xi überhaupt sprechen, ist vorab schon als Erfolg gewertet worden. Über das Treffen berichtet von vor Ort Imke Köhler.
Hände schütteln zur Begrüßung. Beide Präsidenten lächelten und hielten kurz inne für die Fotografen, bevor es hinter verschlossenen Türen weiterging. Das Treffen auf Bali ist die erste persönliche Begegnung von US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping, seit Biden im Amt ist. Dem Treffen wird große Bedeutung beigemessen, obwohl kein Durchbruch in Streitfragen erwartet wird und es am Ende auch kein gemeinsames Statement geben soll. Für die USA ist aber wesentlich, die Kommunikation wieder in Gang zu bringen, denn die hatte Peking zuletzt eingestellt. Die chinesische Führung hatte damit auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan reagiert. Taiwan ist nur einer der Konfliktpunkte der beiden Großmächte. Eine neue Eskalation gibt es auch in den Handelsbeziehungen, nachdem die Biden-Regierung den Export von Halbleitern nach China beschränkt hat. Auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine belastet das amerikanisch-chinesische Verhältnis.
Ein Beitrag von Imke Köhler. Und inzwischen kam die Eilmeldung, das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition ist im Bundesrat gescheitert. Mehr Informationen dazu hören Sie gleich hier um 12:30 in den nächsten Nachrichten. Wir gehen in die Ukraine. Wenn die ukrainische Armee Gebiete zurückerobert, folgt auf diese gute Nachricht oft das Grauen. Denn dann werden die Gräueltaten sichtbar, die die russische Armee in diesen Gebieten verübt hat. Wobei man natürlich immer beachten muss, die Informationen über diese Gräueltaten und deren Beweise kommen meistens von der ukrainischen Staatsführung, können oft nicht von den Medien verifiziert werden und sind deshalb mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. So auch im Fall Cherson. Die ukrainische Armee hatte einen Teil der von Russland annektierten Region Cherson in der vergangenen Woche zurückerobert. Jetzt geht die Untersuchung und Bestandsaufnahme der erwarteten Gräueltaten los. Unser Ukraine-Korrespondent Tilko Gries berichtet.
Eine erste Einschätzung gab der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videobotschaft ab. Cherson hinterließ die russische Armee dieselben Gräueltaten wie in anderen Regionen unseres Landes, in die sie vordringen konnte. Wir werden ohne jeden Zweifel jeden Mörder finden und vor Gericht stellen. Die vergangenen Monate haben tatsächlich bewiesen, in jeder bislang befreiten Region wurden Folter und andere Verbrechen, oftmals verübt auch gegen die Zivilbevölkerung, nachgewiesen. Die russische Besatzungsmacht setzt diese Mittel ein, um Menschen in den eroberten Regionen gefügig zu machen und Widerstand zu brechen. Ein vollständiges Bild über Menschenrechtsverletzungen in den befreiten Regionen von Mykolaiv und Cherson gibt es noch nicht. Yuri Bilausow von der Generalstaatsanwaltschaft kündigte im ukrainischen Fernsehen an, buchstäblich innerhalb von ein oder zwei Wochen werden wir in der Lage sein, ein objektives Bild der Anzahl der Verbrechen zu vermitteln. Ermittler und Staatsanwälte haben mit ihrer Arbeit gerade erst begonnen. Aus der Region von Mykolaiv berichtet der Sender Radio Svoboda unter Bezugnahme auf die ukrainische Militärverwaltung, zivile Opfer seien auch dadurch zu beklagen, dass über Monate in der Gegend schwere Kämpfe ausgetragen worden seien. Familien mit Kindern hätten die Region nicht verlassen dürfen, Kranke seien schlecht versorgt gewesen und gestorben, ohne dass Hilfe von außen sie hätte erreichen können. Präsident Zelensky hat inzwischen die befreite Großstadt Cherson besucht. Solche Besuche finden unangekündigt statt, die Sicherheitsvorkehrungen sind groß. Wir müssen die Menschen von Cherson unterstützen, damit sie spüren können, dass wir nicht nur darüber reden, nicht nur Versprechen geben, sondern wirklich zurückkehren und unsere Fahne hissen. Und ich kann auch sagen, rein menschlich möchte ich auch die Energie der Menschen hier aufrechterhalten. Die ukrainische Regierung hat die Menschen, die vor der Besatzung geflohen waren, aus Cherson aufgefordert, noch nicht zurückzukehren. Es sei auch wegen versteckter Minen dazu noch zu früh und zu gefährlich. Aus Kiew, Tilko Gries.
Welche Länder sind die größten Klimasünder, welche die besten Klimaschützer? Darum geht es im Klimaschutzindex, kurz CCPI. Seit 2005 wird er jährlich veröffentlicht von mehreren Klimaschutzorganisationen. Auf dem letzten Platz steht dieses Jahr der Iran als größter Klimasünder. Die ersten drei Plätze sind wie in den vergangenen Jahren leer geblieben. Als Zeichen dafür, dass kein Land genug für den Klimaschutz tue, so die Autoren der Studie. Das erste genannte Land und damit bester Klimaschützer ist auf Platz 4. Dänemark. Deutschland ist dagegen von Platz 13 auf Platz 16 abgerutscht. Das will Deutschland natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sieht sich das Land doch selbst als Vorreiter im Klimaschutz. Das hat auch gerade Bundesentwicklungsministerin Schulze auf der Weltklimakonferenz in Ägypten gezeigt. Sie hat dort den globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken vorgestellt. Damit sollen von der Klimakrise betroffene Länder schnell Hilfe bekommen, etwa bei Dürren oder Überschwemmungen. Details dazu von Lena Petersen.
Es soll ein Anfang sein, diejenigen zu unterstützen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen und akut darunter leiden. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze erklärt auf der Weltklimakonferenz, was es mit dem globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken auf sich hat.
Wir wollen jetzt schon starten, den Ländern zu helfen, die am schlimmsten betroffen sind. Also dort Sozialsysteme aufzubauen, dort schnelle Hilfe aufzubauen, dass wenn zum Beispiel eine kleine Bäuerin ihre Ernte verliert über eine schlimme Trockenheit, dass sie dann nicht so lange auf Geld und Unterstützung warten muss, sondern schnell Unterstützung bekommt.
Der Schutzschirm bestehe aus einem Mix aus Finanzinstrumenten, unter anderem humanitärer Hilfe oder einer Absicherung bei Ernteausfällen. Getestet wird die Initiative zunächst in Ghana, Bangladesch, den Philippinen, Fidschi, Pakistan, Senegal und Costa Rica. Auch ein Frühwarnsystem soll im Zuge des Schutzschirmes aufgebaut werden. Der globale Schutzschirm ist eine freiwillige Initiative. Die Welt brauche aber mehr als das, erklärt der Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser.
Länder wie Pakistan oder Inselstaaten, die existenziell von der Klimakatastrophe bedroht sind, können hier nicht weggehen, ohne dass es eine verbindliche Zusage für einen Finanzierungsmechanismus für Schäden und Verluste gibt. Alles andere wäre in diesen Ländern nicht vermittelbar, denn die Menschen stecken mitten in der Krise und wollen jetzt eine Antwort haben.
Einige Industrieländer haben bereits zugesagt, den globalen Schutzschirm mit Millionenbeträgen zu unterstützen. 170 Millionen Euro aus Deutschland hatte Bundeskanzler Olaf Scholz zum Auftakt der Weltklimakonferenz angekündigt. Svenja Schulze ist sich bewusst, dass es für die klimabedingten Schäden und Verluste viel größere Summen geben muss.
Das reicht ja nicht, was wir an Geld jetzt zusammenbekommen haben. Und das ist auch nicht das einzige Instrument, was wir brauchen. Dieses Instrument hilft zum Beispiel nicht, wenn der Meeresspiegel ganz langsam steigt, Städte umgesiedelt werden müssen. Dafür brauchen wir auch Lösungen.
Die schleichenden Schäden durch den Klimawandel überragen die akuten bei weitem. Alex Awiti, Klimaforscher an der Aga Khan University in Nairobi, ist deshalb der Ansicht, dass eine Debatte über das Thema Schäden und Verluste wichtig sei. Es müsste aber viel mehr unternommen werden, um die Erderwärmung zu stoppen. Ich glaube nicht, dass die Weltwirtschaft in der Lage ist, jeden klimabedingten Schaden auszugleichen. Jeden Tag, wenn du die Zeitung öffnest, gibt es eine Flut, einen Erdrutsch oder einen Sturm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das überhaupt irgendjemand bezahlen kann. Gegen den globalen Schutzschirm gibt es durchaus Vorbehalte. Beobachtern zufolge fürchten ärmere Länder zum Beispiel, für Versicherungen zahlen zu müssen, obwohl sie kaum zum Klimawandel beitragen. Lena Petersen, Sharm el-Sheikh.
Und wir schauen nochmal auf den Bundesrat zurück. Ein Thema dort war nämlich auch die sogenannte Dezember-Soforthilfe. Die Länderkammer hat den Weg für diese erste Stufe der Gaspreisbremse freigemacht. Als schnelle Hilfe soll für Kunden von Gas und Fernwärme der Staat die Dezember-Abschlagszahlung übernehmen. Darüber spreche ich jetzt live mit Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wer bekommt denn diese Soforthilfe?
Also erstens private Haushalte im eigenen Haus oder auch in Miete und dann kleinere Betriebe mit einem festgelegten maximalen Jahresverbrauch. Und außerdem sollen die Soforthilfe auch staatlich anerkannte oder gemeinnützige Einrichtungen bekommen, etwa Kitas, Reha-Zentren oder Pflegeheime.
Jetzt ist es bis Dezember nicht mehr so lange hin. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich im Haushalt oder bei meinem Betrieb davon profitieren will?
Also wenn ich selbst direkter Kunde bin bei einem Gas- oder Wärmeanbieter als Eigentümer oder auch als Mieter, dann brauche ich meinen Abschlag oder meine Vorauszahlung nicht zu überweisen. Mit Dauerauftrag setze ich den dann für Dezember aus. Hat mein Anbieter eine Einzugsermächtigung von mir, dann muss ich nichts tun, dann ist der in der Pflicht. Ja, und der Staat will dann an die Anbieter knapp 9 Milliarden Euro erstatten.
Und mit wie vielen Entlastungen genau können Kundinnen und Kunden dann da im Dezember rechnen?
Das ist nicht ganz unkompliziert. Das hängt einmal vom Gasverbrauch ab, und zwar dem im September vorhergesagten Jahresverbrauch durch 12. Bei der Wärme dient der Abschlag von September als Basis. Beides soll dann nochmal rechnerisch an aktuelle Preise angepasst werden. Aber mal so als Anhaltspunkt, je nach Rechnung könnte eine Familie mit einem Durchschnittsverbrauch so um die 270 bis 300 Euro entlastet werden.
Welche Besonderheiten gibt es denn bei Mietwohnungen? Da ist ja häufig nicht der Mieter direkt Kunde, Kundin beim Gasanbieter, sondern da läuft es eben über den Vermieter.
Ganz genau. Und da kommt die Entlastung dann vielfach nicht sofort im Dezember, sondern mit der nächsten Nebenkostenabrechnung im kommenden Jahr, wenn dann eben auch dieser höhere Gaspreis bei den Mietern durchschlägt. Ausnahme: hat mein Vermieter den Abschlag in den letzten 9 Monaten schon erhöht, dann muss ich die Erhöhung im Dezember nicht zahlen, sondern kann dann noch den alten Abschlag überweisen. Und die restliche Entlastung kommt dann eben auch mit der nächsten Nebenkostenabrechnung.
Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch an die Börse. Der DAX ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Was sind denn da heute die entscheidenden Faktoren an der Börse?
Da kommen mehrere Dinge zusammen. Das eine ist die Aussicht auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in China und auf weitere staatliche Wirtschaftshilfen dort. Und viele Anleger haben auch das Treffen der Staatschefs von den USA und Chinas im Blick, über das wir schon berichtet haben, hoffen, dass sich die Beziehungen der beiden Wirtschaftsmächte eben verbessern. Der DAX plus 0,3% bei rund 14.270 Punkten.
Und das waren die neuesten Nachrichten aus der Börse, aus der Wirtschaft von Katharina Fortenbacher-Jahn aus der Wirtschaftsredaktion. Das